Und das ist total interessant, sich dann auch mal die alten Telefonlisten anzugucken, die da bei ihr immer noch hängen, wo dann steht irgendwie Juniorchef und das ist dann die Durchwahl, die mein Papa heute noch hat, ne? Ja. Mit seinen 63, die er jetzt ist. Das ist aber auch so abhängig von der Platzierung im Geschäft. Ach, das glaubt man gar nicht, das ist tatsächlich so. Also wenn du vorne reinkommst, das Erste, was du siehst, ist erstmal das, was dich überzeugt. Weil ja, wir sind das schönste Möbelhaus in Nordhessen, das wissen wir auch, aber wir haben nicht nur Markenmöbel. Das ist so dieser Ruf, wo wir gerade so ein bisschen auch wegkommen wollen von.
Hallo Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Business Backstage. Heute zu Gast Jana Hemel vom Einrichtungshaus Hemel in Frielendorf. Ihr Bruder und sie, ja, sie befinden sich gerade mitten im Generationswechsel vom größten Markenmöbelhaus Nordhessens. Und heute sprechen wir darüber, wie sie sich jetzt seit über 100 Jahren schon am Markt etablieren konnten, trotz dieser ganzen großen Ketten und der Online-Riesen. Und damit herzlich willkommen, Jana, schön, Hallo. Dass du da bist.
Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, sehr, sehr gerne. Jana, seit 1919 steht es zumindest auf der Webseite.
Das ist die Wahrheit, ja.
gibt es Hemel und das ist eine verdammt lange Zeit.
Ja.
Erzähl mal, wie ist das damals so entstanden? Das war ja kurz nach dem Ersten Weltkrieg dann.
Ja, also wir haben angefangen, dass wir quasi in Frielendorf Särge gebaut haben. Mein Urgroßvater quasi hat Särge gebaut in Frielendorf.
Also für die Toten vom Ersten Weltkrieg dann?
Nee, nicht unbedingt. Okay. Okay. Eher für die toten Frielendorfer. Ja, okay. Und dann sind wir umgezogen und haben quasi, meine Oma und mein Opa haben ein Haus gehabt an der Bundesstraße schon immer. 5 Kinder, großes Haus. Und haben dann da die ersten Verkaufsräume im Endeffekt dann aufgebaut für unser Möbelhaus. Mhm. Und dann waren wir so das erste, das erste Möbelhaus mit kleinen Schaufenstern.
Also der Switch kam relativ schnell von den Sägen?
Der Switch kam relativ schnell, ja, ja.
Sind zu wenig Leute gestorben?
Da ja, anscheinend. Okay. Ja, und der Generationswechsel, das was eigentlich so aktuell ist oder was wichtig ist, ist dann, dass meine Tante und mein Vater, also meine Tante ist später eingestiegen als mein Vater, wo eigentlich klar war, so war es ja früher auch in der Generation, der Junge der Mann übernimmt so ein Geschäft und von 4 Schwestern ist er der einzige Mann und für ihn war das eigentlich immer so klar, dass dieser Weg eingeschritten wird.
Ja.
Und er hat dann eine Schreinerausbildung gemacht, hat dann noch eine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskaufmann. Also alles, was so ein bisschen in die Richtung passt, kein Studium, alles mit Ausbildungen gemacht. Und ist dann ziemlich früh, eigentlich schon ab dem 16. Lebensjahr, ins Geschäft eingestiegen.
Ah, okay. Immer gut, das gearbeitet. War damals, glaube ich, auch noch mehr normal, ne?
Ja.
Dass man sehr, sehr früh dann...
Ja. Ja, immer gearbeitet und ich habe eben im Auto noch drüber nachgedacht, wie alt war mein Vater eigentlich, als er dann vollständig den Laden alleine übernommen hat. Also er ist 63 geboren und 98 ist mein Opa gestorben. Also er war Mitte 30, als er dann den Laden fürs alleine hatte. Das muss man aber dazu sagen, dass mein Opa viele Jahre vorher schon sehr krank war und hat durch einen Skiunfall quasi eigentlich für das Geschäft gar nicht mehr belastbar war. Und mein Vater dadurch schon ziemlich früh eben in das Geschäft eingestiegen ist. Meine Tante hat Erzieherin gelernt, die ist erstmal in einem ganz anderen Bereich und hat dann noch ein Studium gemacht und ist dann im Endeffekt mit ins Geschäft eingestiegen. Und die zwei machen das zusammen mit der Geschäftsleitung. Ich finde das total schön, weil das einfach wirklich so als Geschwister, das, was wir ja eigentlich auch vorhaben, so gut funktioniert. Also das denkt man gar nicht, weil man muss ja als Familie, finde ich, auch immer so einen Mittelweg finden zwischen Arbeit und aber auch das Private so ein bisschen
extrem.
sich beibehalten.
Ja,
ne? Das ist so wichtig wie nur was. Und das schaffen die beiden schon seit über 30 Jahren. Wunderbar.
Wow. Ist ja auch immer das Ding, wenn man irgendwie mit seinem Partner oder Partnerin dann zusammenarbeitet.
Ja, absolut.
Inwiefern das dann funktioniert.
Ja.
Aber bei denen ist es so... Hocken die dann den ganzen Tag aufeinander? Sind die im selben Büro oder wahrscheinlich
nicht? Nee. Ja, die haben beide getrennte Büros. Ja. Wir haben quasi so ein, in der Geschäftsleitung hinten so einen langen Gang, so muss man sich das vorstellen. Mein Papa sitzt am einen Ende und meine Tante an dem anderen. Und mein Bruder und ich und Papas jüngste Schwester sitzt noch dazwischen. Die ist nicht in der Geschäftsleitung mit drin, die Britta, aber die macht alles, was mit Werbung zu tun hat, Verwaltung, das ist so ihr Bereich. die ist auch noch mit bei uns drin. Also wir sind 5 Femels aktuell auf einer Etage.
Ja, ein richtiges Familienunternehmen.
Richtiges Familienunternehmen.
Noch so sagen. Und ja. Es war auch wirklich dann immer, also seit über 100 Jahren immer in der Familie, wenn ich es richtig verstanden habe.
Immer in der Familie, ja.
Ja, okay. Das heißt, dein Vater hat es dann wirklich groß gemacht, kann man das dann so sagen?
Eigentlich hat es mein Opa groß gemacht.
Okay.
Also mein Opa hat es groß gemacht, der hat an die Bundesstraße diesen Bau gemacht. Und wir haben ja jetzt im Endeffekt 2022 dann nur einen Teil abgerissen davon und haben einen Neubau dran gesetzt an den Teil, der einfach nach den vielen Jahren jetzt auch brüchig war mit der Zeit und wo ja. echt mal eine Renovierung nötig war. Aber ansonsten haben wir immer noch die Altbauten so, wie mein Opa das damals gemacht hat. Ja.
Mhm. Ja. Und dann auch eigentlich ein ganz guter Standort dann wahrscheinlich auch direkt. Meinst du, das war ein Zufall, weil das Haus dort stand oder wurde der...
Ich glaube, mein Opa hat auch da einfach das Potenzial drin gesehen. Ne? Da ist das Elternhaus so an der Bundesstraße mit dran. Und wie gesagt, er hat ja da angefangen mit Verkaufsräumen, da auch an dem Wohnhaus mit dran. Und da waren auch anfangs immer so, ja, unsere Verwaltungsbüros quasi waren mit in dem Haus drin. Ne?
Ja.
Also wir haben jetzt erst bei meiner Oma gesessen, die lebt auch noch, die ist mittlerweile 95, die wohnt immer noch in dem Haus. Und die hat mir jetzt erst erzählt, hier unten, wo ihr Wohnzimmer ist, wo sie da sitzt, ne, sagte sie, da waren früher hier unsere Verwaltungsräume drinne.
Ja.
Und das ist total interessant, sich dann auch mal die alten Telefonlisten anzugucken, die da bei ihr immer noch hängen, wo dann steht irgendwie Juniorchef und das ist dann die Durchwahl, die mein Papa heute noch hat, ne, mit seinen 63, die er jetzt ist. Also es ist wirklich spannend und ich muss sagen, ich bin da auch total stolz drauf, dass die das so immer alles gemacht haben und dass die jetzt so eine Zukunft auch da irgendwo geschaffen haben für uns und für hoffentlich noch ganz viele weitere Generationen. Ne? So stellen wir uns das ja so ein bisschen vor.
Ja.
Und mein Bruder und ich, für uns war auch eigentlich schon immer klar, dass wir uns an dem Geschäft oder dass uns das Geschäft interessiert. Ne? Dass wir das so, mein Bruder sogar noch eher als ich, also der hat von Anfang an immer gesagt, ja, ich will unbedingt da einsteigen. Ich habe gesagt, ich will erst mal anfangen. Ich will erst mal überhaupt in dem Geschäft gearbeitet haben. Weil klar, wir sind damit aufgewachsen, aber wir wissen ja nicht, was findet da drinnen statt. Oder ist das überhaupt was uns liegt, was uns Spaß macht. Ja, und dann war ich drinnen. Halbes Jahr, ein Dreivierteljahr. Und dann war es für mich klar. Also, dass ich unbedingt das auch mal so weitermachen will und dass das einfach eine tolle Sache ist, was wir da machen.
Aber du hast davor noch eine Bankausbildung gemacht,
richtig? Ich habe eine Bankausbildung
gemacht.
Nach
der Schule dann.
Ne? Ja, weil es eigentlich darauf hinausläuft, dass wir auch so die Bereiche übernehmen, wie mein Papa und meine Tante sich das quasi so ein bisschen aufgeteilt haben. Das war auch der Hintergrund, auch mit der Bankausbildung, weil meine Tante macht alles Finanzielle im Geschäft, also vor allem die Buchhaltung, ne? Und alles, was mit Geld und mit Finanzen, Finanzierungen zu tun hat. Und das ist dann das, was ich dann wahrscheinlich auch mal übernehmen soll. Und deswegen hilft mir das natürlich ungemein weiter. Ne?
Ja.
Das ist so. Ja. Okay.
Also würdest du sagen, die Ausbildung hat dir auf jeden Fall einen gewissen Mehrwert?
Im Moment noch nicht.
Okay, okay.
Das kommt wahrscheinlich dann irgendwann. Aber im Moment mache ich erstmal ganz andere Sachen. Also im Moment bin ich ja hauptsächlich in der Verwaltung und habe mit der Buchhaltung noch gar nicht so viel am Hut, so wie es aktuell ist, ja. Aber das kommt dann noch.
Ja, okay. Wie sieht denn so ein klassischer Tag bei dir aus, wenn du sagst, du machst Verwaltung? Also wie kann man sich das vorstellen?
Also normalerweise ist es so, ich mache ja grundsätzlich erstmal, der Hauptteil sind die LKWs. Also ich mache die Verplanung von unseren Monteuren, sprich Urlaubsplanung, organisatorisches und ich verplane die LKWs. Also wir haben im Moment 6 LKWs und einen Kundendienst und 9 Monteure, die bei uns eingestellt sind. Und im Moment haben wir sogar noch, weil wir gerade so eine hohe Auftragslage haben, auch noch, ich sag mal, eine Zeitarbeitsfirma, die für uns da quasi nochmal 2 Monteure zur Verfügung stellt.
Wo ihr euch dann immer flexibel dran bedienen können.
Die kommen dann und die verbauen Küchen bei uns.
Ja.
Die benutzen unsere Fahrzeuge, aber die sind extern quasi bei uns. Und die Verplanung mache ich noch mit einem Kollegen zusammen, der macht die Küchen und ich mache die Möbel und so ein bisschen das Organisatorische machen wir zusammen. Die
also allein 11 Leute aktuell, die wirklich Tag ein, Tag aus unterwegs sind und eure Möbel aufbauen bei Kunden. Ja,
also das geht schon morgens los, dann gehst du ans Lager und die Männer, die sind alle gut drauf und ein tolles Team, die fangen dann an und laden die LKWs auf und dann guckt man immer, ist alles klar und kommen die mit der Tour hin. Wir unterhalten uns dann immer nochmal, dass die auch zufrieden sind, dass das alles so läuft. Da muss man immer gucken, dass nicht alles so schwer ist und dass man es vielleicht so ein bisschen so aufteilt, dass die zurechtkommen, ne? Und das ist halt das, was wir so tagtäglich eigentlich machen. Natürlich die Kundenanrufe, wo bleibt meine Ware, wann kommen die Möbel, die freuen sich ja auch drauf, die Leute, ne? Mache ich die Termine mit denen, das ist so der Hauptteil von dem, was ich so täglich mache. Und die Preisgestaltung in der Küche, das mache ich auch. Das ist Arbeit, die aber nicht jeden Tag anfällt, weil die Ausstellungsküchen, die oben stehen, die Preise für diese Küchen, die stehen ja erstmal fest. Ne? Und dann stehen die Küchen da auch 2 Jahre ungefähr in der Ausstellung und kommt dann immer mal ein neues Gerät rein oder sowas. Aber das ist keine Arbeit, die täglich anfällt.
Ja, okay. Und bei den Küchen, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ist es so, dass bei so eine klassische Küche so eure Cash-Cow ist, wo auch die meiste Provision oder die meiste Marge drin steckt?
Ist
das was ganz anderes?
Ja, also die Provisionierung bei den Küchen ist natürlich auch ein bisschen anders als bei den Möbeln. Das ist so, da steckt ja auch eine ganz andere Arbeit irgendwie dahinter. Also so ein Sofa ist viel schneller verkauft als eine Küche, wo die Kunden, je nach Kunde, manche kommen und sagen, hier, die Küche möchte ich so haben und wissen eigentlich schon genau, was sie wollen. Und andere brauchen 6 oder 7 Termine, weil sie sich erstmal so ein bisschen berieseln lassen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, ne? Und so stellt sich das dann auch im Endeffekt zusammen, je nachdem natürlich, was für ein Auftragswert dahinter so einer Küche steckt. Ne? Danach geht natürlich auch die Provisionierung dann.
Ja, gibt ja allein für den Bereich Küchen ganz viele Leute, die sich nur darauf spezialisiert haben.
Ja.
Ne, diese ganzen Küchenverkäufer.
Ja.
Die Leute, die machen das nur auf Provision, nur das Verkaufen, weil sich das so.
Ja, wir hatten auch zwischendrin, vor 2 oder 3 Jahren, hatten wir mal jemanden, weil uns da einer von unseren Küchenberatern ist leider erkrankt und war dann länger nicht da. Und dann hatten wir einen, der war schon ein paar Mal bei uns. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo er herkommt. Ich glaube, irgendwo aus Norddeutschland. Der war schon immer mal bei uns und er kommt dann wirklich nur und verkauft Küchen. Und der hat dann auch rein diese Provisionierung davon, weil unsere Verkäufer, die kriegen ja noch ein Grundgehalt. Mhm. Das kriegt so jemand natürlich gar nicht. Ne? Der kommt und geht dann so, wie es ihm passt, so wie es abgesprochen ist. Und der lebt dann im Endeffekt nur von dieser Provisionierung. Und der hat auch gesagt, ich komme wunderbar zurecht. Also das ist, ich meine, das war halt auch wirklich ein Top-Verkäufer. Ne? Also er wusste genau, wie man mit den Kunden sprechen muss und wie man sich so rüberbringt. Also sowas gibt's natürlich auch, die da rein von leben. Aber unsere Verkäufer, die kriegen noch ein Grundgehalt.
Arbeiten die, also kriegen die on top noch eine Provision oder das gar nicht?
Die kriegen ein Grundgehalt plus Provision, plus das, was sie verkaufen. Also das Grundgehalt, das ist natürlich sehr niedrig gehalten, weil die mit der Provision eigentlich immer ganz gut zurechtkommen. Und wir machen es so, wenn jetzt mal Monate sind, die nicht so gut laufen, wo vielleicht wenig verkauft wurde oder gar nichts verkauft wurde, dann gleichen wir das aus. So, dass keiner von unseren Leuten irgendwie am Hungertuch nagt. Ja, ja. Obwohl unsere Verkäufer auch sagen, die haben das eigentlich ganz gut im Griff. Wenn sie mal echt einen guten Monat haben, dann legen sie halt was zurück, ne, für die Monate, die dann wieder schlechter laufen. Also die haben eine ganz andere, so Leute, die auf Provision arbeiten, haben ein ganz anderes Sparempfinden als jemand wie wir hier, ne, die wahrscheinlich ähnlich oder immer gleich verdienen. Da ist es ganz anders. Das ist so, ja.
Ja, interessant. Was verdient man dann, wenn an so einem richtig guten Monat, kannst du das sagen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich sag mal, wenn man einen richtig guten Monat hat, dann kann man auch mal mit 3.500, 4.000 Euro netto so einen Laden verlassen.
Ja, das macht dann schon Spaß. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Bei Einzelhandel.
Ja, also ist schon absolut. Aber das ist so schwankend. Also die besten Monate sind bei uns immer so der Winter, Dezember, Januar, Februar auch noch teilweise. Das sind die Monate, wo es für unsere Leute am meisten Spaß macht.
Warum ist das so? Weil die Leute dann zu Hause sind viel und nicht so viel rausgehen?
Viele sind zu Hause, Weihnachten, da kriegen die Leute Geld. Und zwischen den Jahren sowieso, dann haben sie Neujahrsvorsätze wie jetzt wird's schön gemacht zu Hause und so. Ne? Und dann kommen die zu uns und das ist tatsächlich unsere stärkste Zeit. So Anfang Januar und zwischen den Jahren vor allem. So ab dem 27. Dezember bis dann rein in Mitte Januar. Das ist so die stärkste Zeit.
Ja, also ähnlich wie im Fitnessstudio.
Ja, genau.
Wo auch die Leute motiviert sind.
Genau, absolut. Und ja, jetzt so der April ist halt so ein Monat, der nicht so stark ist. Das kann man schon immer so ein bisschen absehen, weil da sind dann die Ferien, ne? Da fahren viele weg und die Kinder sind zu Hause. Viele gehen auch nicht mit Kindern Möbel kaufen, Küche kaufen. Und gerade so die Ferienzeiten, das ist immer bei uns so ein bisschen, dann gibt es so einen Knick und dann geht's wieder hoch.
Ja, spannend. Und ja. Gibt's bei euch so, also ein gewisses Möbelstück, ob es jetzt ein Tisch oder ein Sofa ist, was ihr wirklich am öftesten verkauft?
Nicht unbedingt. Also ich glaube, so das Nonplusultra gibt's nicht. Klar, wir haben Produkte, die wir hoch und runter verkaufen. Das ist zum Beispiel ein Sofa, was wir im Moment im Eingang stehen haben. Das ist mit Breitcord Juni heißt die. Habe ich zu Hause zum Beispiel auch stehen. Okay. Ganz tolle Polstergarnitur. Das sind so Dinge. Das ist aber auch so abhängig von der Platzierung im Geschäft. Ach, das glaubt man gar nicht. Das ist tatsächlich so. Also wenn du vorne reinkommst, das Erste, was du siehst, ist erstmal das, was dich überzeugt.
Okay.
Und da haben wir im Moment bewusst dieses Sofa stehen, weil das wirklich was ist, wo die Leute immer stehen bleiben. Das ist so eine U-Form, Breitcord, ganz, also fast bodentief, ne? Also da kriegst du keinen Staubsaugerroboter oder so drunter. Aber das ist sowas, wo die Leute, also wir hatten sie vorher auch im Neubau stehen, aber halt in der Ecke. Und da sind die Leute schon ständig stehen geblieben an diesem Sofa, weil das einfach auch optisch total was hergibt. Wo wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir stellen sie jetzt in den Eingang. Und das ist so ein Produkt, die läuft hoch und runter. Also das ist total abhängig, aber wirklich von der Platzierung. Also ich glaube, würden wir sie jetzt irgendwo ganz hinten hinstellen oder ins obere Stockwerk, würde es nicht mehr so sein.
Okay, aber das heißt ja auch im Endeffekt, dass die Leute oft zu euch kommen, gar nicht mit einem konkreten Kaufziel. Zum Beispiel, die sagen jetzt gar nicht, okay, ich brauche einen Tisch, ich brauche ein Sofa.
Ja.
So habe ich es mir jetzt ehrlich gesagt vorgestellt. Nee. Sondern es gibt auch viele Leute, die sagen, ich stöber einfach mal, ich komme vorbei.
Tatsächlich, ja. Also es gibt, wir sagen immer, oder mein Vater sagt immer, und da hat er auch recht mit, keiner geht in ein Möbelhaus, ohne irgendwas im Hinterkopf zu haben. Und das ist auch so. Und wenn es nur eine Lampe ist oder irgendwas. Und daran glauben wir. Also keiner kommt rein und sagt, ich will gar nichts. Ich will eigentlich nur mal auf Toilette oder sonst was. Das ist halt, das gibt's eigentlich nicht. Klar, jetzt seitdem es Edeka da ist, vielleicht schon hin und wieder. Aber so ist eigentlich nicht unsere Regel. Und die Leute stöbern durch, die finden dann doch was oder sagen, hier, wir wollten eigentlich nur mal gucken und brauchen erst in 2 Jahren eine Couch. Und jetzt haben wir aber das Teil gefunden, was uns so gut gefällt, dass wir jetzt doch sagen, okay, wir tauschen jetzt schon aus. Also ich sag mal, es ist so 50-50. Viele kommen mit wirklich einem Hintergedanken. Viele sagen aber auch, nee, eigentlich heute nicht und dann doch.
Ach ja, okay. Ja. Er ist ja so richtig Oldschool-Marketing wie, also man kennt es ja zum Beispiel immer aus dem Supermarkt,
ja,
wo immer die Sachen, die ich eigentlich kaufen soll, die sind so auf Augenhöhe.
Ja.
Und die günstigen Eigenmarken vielleicht oder was auch immer, die sind dann halt ganz unten.
Ja.
Und so ist es bei euch auch, kann man
ja
sagen.
Ja, also wir haben vorne, wenn man bei uns reinkommt in dem Neubau, ich sag mal eigentlich jetzt so eine hauptsächlich Polstergarnituren stehen, 1-2 Tische vereinzelt. Und das in dem, ja, mittelpreisigen Segment, weil die Erfahrung sagt, wir können nicht in den Eingang eine Garnitur für 18.000 Euro reinstellen. Dann laufen die Leute schreiend wieder raus.
Ja.
Das ist tatsächlich so. Also auch sowas findest du bei uns, aber nicht unten direkt am Eingang. Das ist auch so ein bisschen Psychologie und auch so ein bisschen von unserem Ruf vor allem ein bisschen weg. Weil ja, wir sind das schönste Möbelhaus in Nordhessen, das wissen wir auch. Aber wir haben nicht nur Markenmöbel, so wie es vorher bei uns immer so ein bisschen etabliert wurde. Und was der auch sagt, das ist das größte Markenmöbelhaus Nordhessens, heißt nicht, dass da nur Markenmöbel enthalten sind. Und das ist so dieser Ruf, wo wir gerade so ein bisschen auch wegkommen wollen.
Spannend.
Von, ja.
Okay, das heißt, ihr habt euch das Image damals, größtes Markenmöbelhaus Nordhessens, habt ihr euch extra aufgebaut.
Ja.
Weil ihr auch wirklich die Positionierung hattet. Also da gab es auch nur Markenmöbel zu der Zeit?
Nee, nicht nur Markenmöbel, aber hauptsächlich.
Okay.
Also wir haben jetzt keine IKEA-Möbel, das kann man mal so sagen. Also bei uns findest du keine Polstergarnitur für 500 Euro, aber ich sag mal so, ab 1.500 Euro können wir eine schöne Polstergarnitur verkaufen und können die auch guten Gewissens verkaufen mit dem, woran wir glauben. Und das ist Qualität und eine Langlebigkeit. Und du kriegst kein langlebiges Sofa für 500 Euro. Das kann man machen, wie man will. Wir wollen, dass unsere Kunden halt da rausgehen und sagen, okay, wir haben jetzt eine Polstergarnitur, die wir vielleicht 20 Jahre haben.
Hm.
Das ist das Ziel dahinter. dass die Leute langfristig mit ihren Möbeln glücklich werden. Und dafür muss man aber keine Garnitur kaufen, die 18.000 Euro kostet. Ne? Das kriegst du auch für 1.500, für 2.000 Euro. Aber das ist so ein bisschen das, wo wir im Moment von unserem Ruf so ein bisschen wegkommen wollen, wo viele auch bei mir im Freundeskreis sagen, wenn die sagen, oh, wir wollen jetzt bei IKEA und wir haben Möbel gekauft und ich sage, Leute, ich sitze jeden Tag in einem Möbelhaus, warum kommt ihr nicht mal zu mir?
Ja.
Dann sagen die, nee, das können wir uns doch gar nicht leisten, aber das ist gar nicht so. Und wenn du dann im Endeffekt bei IKEA für 800 Euro eine Polstergarnitur kaufst, wo du 800 Euro Lieferkosten zahlst, das hätten wir auch hingekriegt. Ja. Das ist halt, bei uns sind die Preise halt, ich sag mal, auch aus einer Hand. Das ist auch das, was viele Leute nicht verstehen. Also du kaufst bei uns eine Polstergarnitur und dann kriegst du die auch geliefert. Dann steht die bei dir zu Hause, die Verpackung wird wieder mitgenommen, die ganze Wohnung wird ausgelegt mit Pappe, damit nichts beschädigt wird. Das ist einfach, wir haben einen ganz anderen Anspruch, auch eine reibungslose Lieferung und ja, dass der Kunde überhaupt keinen Aufwand damit hat. Er sucht sich was Schönes aus und dann ist es für ihn erledigt.
Ja, ist ja eigentlich ein super Thema jetzt gerade.
Ja.
Weil, also mich persönlich würde interessieren, wie schafft ihr es, eure Möbel zu verkaufen, ohne in so einen klassischen Preisvergleich zu kommen? Weil da kommt man ja wahrscheinlich immer sehr schnell rein. Ja.
Natürlich, wir sind auch immer in einem Preisvergleich drin. Also das wird auch allein durch den Onlinehandel gar nicht vermeidbar sein. Da gehe ich mal von aus. Also wir haben täglich Kunden, die halt auch sagen, hier, aber online bezahle ich für die gleiche Polstergarnitur 200 oder 300 Euro weniger. Ja, kriegst du aber auch online Bordsteinkante geliefert und nicht hoch in den vierten Stock. Oder dann ist doch das Rückenkissen manchmal anders, die Füße sind anders, die Armlehnen sind anders. Das ist das, was die Leute oft gar nicht sehen. Also im Endeffekt, wir machen ja keine verrückten Preise. Wir machen ja das, was der Hersteller vorgibt. Ne? Wir haben den Einkaufspreis und wir kalkulieren diesen Einkaufspreis, ohne da jetzt irgendeine verrückte Steigerung oder sonst was. Es ist nur auch so, dass ein Onlinehandel Massenware einkauft und natürlich dann auch von einem Hersteller vielleicht andere Preise kriegt als wir.
Ja.
Wir kaufen nur für, also wir haben eigentlich gar nichts lagervorrätig. Wir kaufen wirklich nur für Kommissionsware ein. Also wir kaufen das ein, was die Kunden bestellen.
Ach ja, okay, ja. Interessant.
Und deswegen haben wir natürlich Einzelpreise dann im Endeffekt.
Ja. Ne?
Bei uns rechnet sich das nicht. Also wir haben es jetzt mittlerweile so, aber auch noch nicht lange, dass wir bestimmte Sessel, die dauernd laufen oder wo ältere Leute kommen und sagen, ich brauche sofort einen Sessel, dass wir davon mal 5, 6 Lager vorrätig haben. Oder von so ganz einfachen Holzbetten, die nur ein Gestell haben und sonst eigentlich, ne, so ganz einfache Sachen, die haben wir vielleicht mal vorrätig, aber es ist nicht die Regel. Also Polstergarnituren gar nicht. Und auch Schränke oder sowas haben wir nicht. Also wir kaufen alles wirklich so ein, wie der Kunde das bestellt, weil bei uns alles so planbar ist. Also das macht für uns überhaupt keinen Sinn, das irgendwie lagervorrätig einzukaufen.
Mhm. Ne?
Und damit hängen natürlich auch diese Preisunterschiede teilweise zusammen. Bei uns kann sich der Kunde halt alles zusammenstellen. Bei, ja, ich sag mal, anderen Möbelhäusern wie in einem Höffner in Kassel, der kauft viele Sachen auch lagervorrätig ein. Die hast du dann sofort. Aber du kannst eben dich nicht mehr für bestimmte Sachen entscheiden. Das ist dann so, ja.
Mhm.
Ja.
Oder man müsste dann halt da auch wieder warten dann wahrscheinlich.
Ja, genau.
Lieferzeiten. Okay. Und warum, also was schätzen so eure Kunden daran, dass sie dann trotzdem bei euch einkaufen, jetzt halt nicht online, weil online, hast du selber gesagt, ich habe die maximale Vergleichbarkeit eigentlich, ne?
Ja.
Kann mir alles selber raussuchen.
Ja, ich glaube, unser Hauptargument ist so ein bisschen, was ich eben schon gesagt habe, so dass wir alles aus einer Hand machen.
Ja.
Und dass die Kunden ja auch immer Garantie haben auf bestimmte Produkte, sogar 10 oder 15 Jahre. Wir haben einen Kundendienst, der arbeitet Vollzeit, der sich wirklich nur um das kümmert, was bei Kunden an Reparaturen anfällt oder Sachen, die nicht in Ordnung sind, wo man sofort immer jemanden am Telefon hat, der sich darum kümmert und normalerweise dann auch innerhalb von einer Woche einer von unseren Jungs, also unser Kundendienstbus, dann rausfährt und guckt sich das vor Ort an, was du halt online so nicht hinkriegst, ne? Also du kannst nicht, wenn du online was bestellst, verlangen, dass innerhalb von einer Woche jemand kommt, von dieser Firma und guckt sich das an. So funktioniert's nicht, bei uns funktioniert das. Und das ist das, was viele Kunden auch zu schätzen wissen. Also die haben einen Ansprechpartner, die werden an der Tür begrüßt von einem Verkäufer, der dann zuständig ist, der plant mit den Kunden, egal was es ist. Dann wird der Kaufvertrag geschrieben, die Sachen werden bestellt, dann komme ich ins Spiel, ich rufe an, sag hier, die Möbel sind da, wann können wir kommen? Wir machen einen Termin, die Monteure kommen, die liefern es einwandfrei aus, alles an Verpackungsmüll wird mitgenommen. Und wenn dann irgendwas ist, in 2, 3, 4 Jahren, dann kümmert sich jemand. Das ist egal, wie lang es her ist. Ich hatte jetzt erst vorletzte Woche, als ich die Vertretung hatte für unseren Kundendienst, eine Dame am Telefon, die sagt, hier, Frau Hemel, ich habe vor 40 Jahren ein Sofa bei Ihnen gekauft.
Jo, okay.
Ja, ich bräuchte dafür mal neue Füße, damit jetzt der Staubsaugerroboter drunter passt. Dann wird das gemacht. Oder ich habe einen Kleiderschrank gekauft, hatten wir auch schon, vor 60 Jahren. Da findest du gar nichts mehr im System.
Ja.
Da musst du dich dann erstmal echt damit beschäftigen, okay, was war das für ein Kleiderschrank? Kriegst du Fotos? Dann kümmern wir uns drum, da war das Schloss kaputt an der Tür, was nach der langen Zeit ja wohl mal echt in Ordnung ist.
Ja, ja, absolut.
Und da ist dann jemand von uns hingefahren und hat dieses Schloss ausgetauscht. Und das sind so Sachen, das wissen unsere Kunden einfach zu schätzen. Das ist sowas, was uns, glaube ich, ausmacht und was auch andere Häuser so, würde ich behaupten, nicht hinbekommen, wie wir das machen. Ja,
ja, dann die Kundennähe ist, glaube ich, ganz wichtig. Also zum Beispiel direkt hinter dir soll eigentlich ein Regal stehen.
Ja.
Das hatten wir noch bestellt für unser Setup.
Mhm.
Wir fanden immer die Wand so ein bisschen zu weiß.
Ja.
Und haben wir auch online gekauft. Und da stand aber nirgendwo Lieferzeit. Wir haben ja auch, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht darüber nachgedacht. So, und dann haben wir den Bums bestellt. Und nach so ein paar Wochen haben wir gedacht, okay, wir schauen jetzt mal, wo unser Regal ist, ne?
Ja.
Und dann stand da, Lieferzeit 6 bis 8 Monate. Und ich dachte so, was? 6 bis 8 Monate? Stand nirgendwo, ne?
Ja.
Und wir dann so angeschrieben, den Support, und als Wiedergutmachung haben die uns ganze 20 Euro Rabatt gegeben. So, ne? Das mal so zum Motto Kundenservice oder Kundennähe. Das wäre natürlich jetzt bei euch wahrscheinlich nicht passiert.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Also
das, und das ist halt auch so generell auch qualitativ. Es ist ein Riesenunterschied, ob du, klar, du kannst auch online richtig hochwertige Möbel bestellen und du kannst auch die Hersteller, die wir haben, die richtig hochwertig sind, auch online bestellen. Aber ist halt die Frage, will man das immer? Will man nicht einen Ansprechpartner haben? Gerade wenn man viel Geld ausgibt für Möbel, das ist ja auch bei einem Auto ist das so, ne? Wenn du viel Geld für ein Auto ausgibst, dann willst du ja auch irgendwo, dass du jemanden ansprechen kannst, wenn irgendwas ist, oder dass du mal eine Einweisung kriegst in dieses Auto, ne? Und so ähnlich ist das mit teuren Möbeln auch. Also wir haben vor, wann war denn das, 3 Jahren, darf man eigentlich gar nicht erzählen, für unser Bad, weil Badmöbel haben wir nicht.
Der bleibt unter uns.
Mal so ein kleines Schränkchen und das Waschbecken bestellt. Katastrophe. Ich kenne das so nicht. Dieses Waschbecken, dieser Unterschrank fürs Waschbecken ist innerhalb von 2 Monaten komplett aufgequollen. Also das ist kein Holz. Das sah aus wie Holz, es ist aber kein Holz. Und klar, im Bad, das war ein ganz kleines Bad, was wir damals noch hatten. Das hatte, wenn es hochkommt, 7 Quadratmeter mit Dusche, die da drinne war, und Badewanne. Da war natürlich auch eine Feuchtigkeit drin. Das ist sofort alles aufgeplatzt.
Ja.
Ne? Und das sind auch so Sachen, wo ich dann zu meinem Vater gesagt habe, also sowas gibt es bei uns überhaupt nicht. Wir haben jetzt aus Küchenmöbeln von uns einen Badschrank planen lassen. Da ist nichts dran. Das ist überhaupt kein, und das ist halt so, macht es mehr Sinn, einmal vielleicht ein bisschen was auszugeben für Möbel, oder 5-mal günstige Möbel zu kaufen, weil du sie eher öfter austauschen musst.
Ja, ne? Ja, absolut. Also gerade wenn man das Geld hat, ne?
Ja.
Also ich meine, bei unseren Badmöbeln ist tatsächlich genau das Gleiche.
Mhm.
Weil als wir in unsere erste Wohnung gezogen haben, gut, da hatten wir jetzt auch noch nicht so viel Geld. Ich habe noch studiert.
Ja, klar.
Da haben wir dann, ich glaube, bei Poco, heißt es so? Poco, glaube ich, die Sachen gekauft?
Ja, Poco.
Und da hast du halt für so ein komplettes Badset mit so einem Unterschrank und 2 Schränken daneben irgendwie 200 Euro bezahlt oder so.
Ja,
ne?
Ja.
Aber ja, klar, das blättert dann halt auch irgendwo ab. Oder das Holz, das merkst du, das ist halt diese Tür, die lovert dann so ein bisschen. Ne? Und im Gegensatz zu meinen Eltern zum Beispiel, die haben so richtig krass hochwertige Möbel.
Ja.
Aber ich mir denke, allein in ihrem Abstellraum haben die irgendwie so keine Ahnung, so ein Schrank, so ein Abstellschrank für 800 Euro oder so. Und wenn du dieses Holz anfasst, das fühlt sich, die haben das sogar tatsächlich, ich glaube sogar vom Schreiner aus dem Dorf machen lassen.
Das ist super.
Und das sind so krank, also das sind so Welten Unterschied, das kann man nicht glauben, das stimmt.
Ja, und die werden auch lange was davon haben. Ja. Also vom Schreiner so angefertigte Sachen, besser geht's ja gar nicht. Ne? Ja. Also das ist wirklich so. Und natürlich, es wird auch niemand verurteilt, der irgendwie sagt, ich habe kein Geld für solche Möbel. Ne? Das ist natürlich ist vollkommen berechtigt. Aber es gibt auch viele junge Leute mittlerweile, die sagen, oh, ich spare auf was Gescheites, ne? Und dann habe ich das halt einmal. Dann kann ich mir aber den Stoff draufziehen, den ich will. Dann muss ich nicht, ich weiß gar nicht, wie es bei Ikea ist, hat man da auch eine Stoffauswahl, wenn du da ein Sofa kaufst? Hast du schon mal bei Ikea ein Sofa
gekauft? Nee, ich weiß es nicht.
Ja, okay. Also bei uns kannst du ja wirklich alles aussuchen. Du kannst ja Armlehne aussuchen, du kannst den Stoff aussuchen, die Füße, also von vorne bis hinten. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was unsere Möbel einfach besonders macht. Wir haben Planungsprogramme, wo du dann in 3D dein geplantes Sofa im Endeffekt schon mal sehen kannst. Du kannst ja dann vorstellen, wie es aussieht. Genauso ist es bei Kleiderschränken oder Wohnwänden. Die werden alle digital geplant und dann kannst du von allen Seiten sehen, wie sieht dieses Möbelstück aus, sogar in deinem eigenen Raum. Also du kannst dann deinen Raum dir nachstellen lassen mit Fenstern, mit Türen, mit allem, so wie es halt angeordnet ist. Und das ist auch sowas, was viele Kunden überzeugt. Das ist wirklich eine tolle Sache. Also da sind wir auch immer dran, das zu optimieren. Wir waren gerade vor 6 Monaten auf einer Messe, wo sie vorgestellt haben für Küchen so VR-Brillen, quasi für Küchenplanungsprogramme VR-Brillen. Dann kannst du vorne in dein Haus reingehen, setzt diese VR-Brille auf, da wird dieser ganze Grundriss einmal übertragen in das Programm und der Küchenplaner plant dir deine Küche und dann kannst du da durchlaufen. Du kannst mit der VR-Brille die Schränke aufmachen, du kannst den Wasserhahn aufdrehen, also du kannst dir das alles wirklich im Detail, und das ist natürlich auch sowas.
Das ist geil.
Das ist richtig geil. Ja. Also ich vertrag's nicht, mir wird von VR-Brillen grundsätzlich schlecht, aber viele Kunden, also von meinem Bruder, ein Bekannter, die haben auch ein Küchenstudio und die haben das schon, dieses Programm mit den VR-Brillen, und er sagt, viele Kunden, für die ist das ein Verkaufsargument, weil die sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also wie sowas wirklich dann im Endeffekt in dem Raum wirkt. Mm. Und damit fällt es den Leuten leichter. Das ist so, ja.
Ja, krass. Kann man wahrscheinlich mittlerweile auch ein bisschen irgendwie mit der KI machen, mit ChatGPT oder so.
Ja.
Kann man ja selber wahrscheinlich auch ein bisschen was machen.
Ein bisschen, ja.
Aber wie würdest du sagen, hat sich so der Kunde an sich oder die Kaufentscheidung in den letzten Jahren geändert? Also was ist in der heutigen Zeit vielleicht Kunden wichtig, was damals ja vielleicht gar nicht so eine große Rolle gespielt hat?
Also ich würde mal sagen, also grundsätzlich sind alle Kunden total unterschiedlich. Also viele haben wirklich verschiedene Ansprüche, aber ich glaube, das, was im Endeffekt wirklich immer wichtig ist, ist der Preis. Also das ist auch so unsere Erfahrung, dass im Möbelhandel natürlich auch viel gehandelt wird am Preis. Und das ist auch letzten Endes für viele die Kaufentscheidung. Also du musst wirklich viel so ein bisschen drehen und machen, dass das dann alles so passt. Viele Leute wollen auch, dass sie ordentlich beraten werden. Da legen auch viele heute noch Wert drauf. In unserer Generation vielleicht nicht unbedingt, aber ich sag mal so, die ältere Generation, denen ist das total wichtig, dass da immer noch eine gute Beratung da ist, wo die auch sagen, das haben wir in anderen Häusern so nicht gehabt wie bei euch. Also wir machen es ja auch so, dass unsere Verkäufer die Kunden nicht einfach ansprechen. Also die werden, denen wird gesagt, wen sie ansprechen dürfen, und das machen die auch, und das wissen die auch zu schätzen.
Also inwiefern wird ihnen das gesagt?
Vorne über einen Empfang. Also wenn die Kunden bei uns quasi reinkommen, dann wird den Verkäufern gesagt, hier bei dem Kunden kannst du mal schauen, und wir möchten einfach nicht, dass unsere Verkäufer, weil sie auf Provision arbeiten, natürlich auch einen gewissen Druck haben, irgendwie jeden Kunden ansprechen zu müssen. Ja. Und dass der Kunde dann 5 Leute hat, weil ich finde das in Geschäften persönlich, das ist das Schlimmste, was es gibt. Wenn ich in irgendeinem Geschäft bin und werde von 5 oder 6 Verkäufern angequatscht, dann gehe ich wieder raus.
Ja.
Und das ist das, was wir nicht wollen.
So beobachten.
Ja, genau. Und unsere Verkäufer, die sprechen die Kunden einmal an. Und wenn der Kunde sagt, hier, ich möchte mich gerade nur umgucken, dann bleibt er irgendwo in der Nähe, falls Fragen da sind. Aber der Kunde wird nicht nochmal angesprochen. Irgendwann, vielleicht nach einer halben Stunde nochmal. Aber da wird kein Druck gemacht oder irgendwas, weil das ist für den Kunden schön und für den Verkäufer auch. Weil wenn der Verkäufer im Gespräch ist mit einem Kunden und sagt, hier, ich hol mal kurz einen Kaffee, so ist es ja in anderen Häusern, das ist das, was unsere Verkäufer uns auch widerspiegeln, dann dreht er sich rum, holt einen Kaffee und dann sitzt plötzlich ein anderer Verkäufer mit deinem Kunden da in der Zeit, wo du den Kaffee geholt hast. Ja, das ist dann so ein großes Nest irgendwie, wo alle natürlich versuchen, da so ein bisschen was rauszuholen. Ja, ja. Und das wollen wir nicht. Für die Verkäufer nicht und auch für die Kunden nicht. Also ich weiß, dass dieses Konzept viele Häuser auch nachgemacht haben von uns, die das dann gesehen haben. Viele Möbelkollegen, die gesagt haben, das ist ganz toll, das ist die Lösung. Aber du brauchst halt jemanden, der dauerhaft am Empfang ist und das Ganze dauerhaft betreut. Und
aber wie entscheidet der Empfang das, wer jetzt angesprochen werden soll und wer nicht?
Wir haben vorne am Empfang eine Liste, die quasi einfach von oben nach unten funktioniert, wo aber auch natürlich so ein bisschen geguckt wird, okay, vielleicht jetzt nicht der Verkäufer, der 62 Jahre alt ist, ja das Pärchen, das gerade 18 geworden ist, anspricht, sondern dass dann jemand Jüngeres vielleicht auch zu den Jüngeren hingeht. Mhm. Aber dass auch jeder drankommt, weil natürlich die Verkäufer, wenn jetzt einer dreimal dran war und der andere noch gar nicht, dann sagen die auch irgendwann hier, was ist denn los?
Ja, ja.
Ich will auch mal, ne? Ja. Also da muss man schon, und da muss ich auch sagen, da hat es der Empfang auch nicht immer so leicht, dass das alles so passt, dass sich dann jeder wirklich gleich behandelt fühlt, weil natürlich hat klar, vielleicht dann auch mal ja einer zwei Kunden, die nichts wollten und der nächste hat schon dreimal verkauft.
Ja.
Das ist gar nicht so einfach. Also ich mache ja auch immer noch einen kleinen Anteil Empfang im Laden, eigentlich nur noch zweimal die Woche für 4 Stunden, aber ich sag mal, ich sehe es ja dann auch selber, es ist nicht immer so leicht. Ja.
Das heißt, jeder Verkäufer kann eigentlich zu jedem Thema bei euch dann beraten?
Ja, okay. Ja. Also die Küchenberater sind wirklich nur rein für Küchen, die machen nichts anderes. Und die anderen neuen Verkäufer machen wirklich nur die Freifläche. Also das heißt Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, alles andere. Und wir haben einen, der kann beides. Der macht Küche und macht den Wohnbereich. Das ist natürlich praktisch für Kunden, die ein ganzes Konzept haben. Dann hast du wirklich einen Verkäufer für alles. Also, der macht beides.
Okay.
Ja.
Ja. Ja, spannend. Wie viele Sachen habt ihr dann so bei euch? Also, dass man so größentechnisch mal, sich selber das, ich sag mal, vorstellen kann, wie viele Möbel habt ihr bei euch so rumstehen? Die ich mir jetzt, also wenn ich bei euch reinkomme.
Ja.
So ungefähr.
Schwierig zu, also ich würde mal sagen, Polstergarnituren, das ist ja so unser Steckenpferd. Das ist eigentlich das, was wir am meisten verkaufen und womit wir am meisten machen. Und die stehen auch im ganzen Haus verteilt. Ich würde mal schätzen, 120, 130 Polstergarnituren kommt hin.
Okay, also so Sofas, Couches,
ja, Sofa,
Sessel,
zwei das damit Sitzer, gemacht. Sessel. Sessel sind nochmal extra.
Ah.
Boah, würde ich mal schätzen, so 40 vielleicht, 40, 50 Sessel. Schlafzimmer haben wir so richtige eigene Kojen für, ne, mit Betten, Kleiderschränken, und die werden auch immer aktualisiert und immer ausgetauscht, weil das auch so ein Trendthema ist irgendwie, ne? Im Moment sind ja so Trendfarben total so ein dunkelgrün und sowas.
Mhm.
Ne? Und das ist gerade bei den Schlafzimmern tatsächlich ein Riesenthema. Also wir planen jetzt auch die Kleiderschränke in Farbe. Das ist auch sowas, was gerade total kommt.
Ja.
Also wir haben jetzt eine Koje mit einem blauen Kleiderschrank, eine mit einem grünen, und das sieht so geil aus. Das ist wirklich total klasse. Und Paneele, Holz. Das ist ja, man muss ja immer so ein bisschen auch mit dem Trend gehen. Und dann wird halt das eine abverkauft und das nächste kommt rein.
Wie wichtig sind denn bei euch Trends, also generell?
Sehr wichtig. Das ist halt das, was wir so auf Messen auch mitnehmen. Also das, was so Neuerungen, das, was immer so funktioniert, Hölzer, das ist immer was, na, was hier auch habt, so ein Nussbaum, das ist sowas, das lieben die Leute. Das geht immer. Paneele ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen Trendsache. Das wird sich jetzt noch so ein paar Jahre halten und dann kommt wahrscheinlich wieder das nächste. Ne, was dann irgendwie ein Thema ist, und auch Farbe, das ist auch so trendabhängig. Es gibt mittlerweile Leute, die planen Küchen in grün, in blau. Ich mal sage, würde ich mich gar nicht trauen, weil ich glaube, dass das so in 5, 6 Jahren hast du dich daran satt gesehen.
Ja.
Im Handel und auch als Kunde.
Ja.
Da bin ich mir ganz sicher. Ne, wir haben jetzt erst eine Küche verkauft, die war wirklich geil. Da sind wir selber mal hingefahren, um zu gucken. Die war rosa.
Eine rosa,
also
Küche?
Rosa.
Okay.
Die ganzen Schränke rosa und oben die Hängeschränke dunkelgrün und die Griffe gold. Waschbecken Gold.
Boah, kann ich mir gar nicht vorstellen, okay.
Nee, also es sah auch ganz, anders aus, ja. Aber in dieses Haus hat das so gut reingepasst. Das war so ein Bauernhaus, so eine Landhausküche war das. Aha. Und dann in Farbe sah total klasse aus. Und das ist so Sachen, wo wir dann auch mal sagen, wir haben so einen geilen Job, ne? Wir machen eigentlich so schöne Sachen, die eigentlich überhaupt nicht möglich sind.
Ja.
Weil du kannst ja auch nicht jedes Möbelhaus kann das, dass du auch die Innenschränke in Farbe machen kannst, weil viele Leute das ja gar nicht wollen. Das ist eigentlich kein Thema. Für so eine Küche war es jetzt notwendig, ja, ne? Dass die Innenschränke dann wirklich, der Korpus, das ist alles gleich. Und das ist sowas, wo wir dann sagen, ey, wir haben wirklich so einen schönen Job und so eine tolle Branche. Die Frau stand da, die war glücklich. Und das ist dann sowas, wo wir uns echt drüber freuen.
Das ist schön. Aber ja, wie entsteht denn so ein Trend? Also du hast jetzt gerade schon mal gesagt, das ist viel auf Messen. Also wie oft seid ihr da auf Messen? Gibt es dann so ganz große Möbelmessen, die weltbekannt sind? Oder
also einmal im Jahr, im November ist in Leipzig eine große Messe. Da fahren wir eigentlich jedes Jahr hin, alle zusammen. Dann ist jetzt Ende April in Mailand Möbelmesse. Da fährt mein Bruder alleine hin. Und dann sind immer mal noch so kleinere Messen übers Jahr verteilt, wo wir aber gar nicht so groß unbedingt gucken müssen. Aber die Messe in Leipzig ist immer ein großes Thema. Und in Mailand, das macht mein Bruder jetzt das erste Mal alleine. Letztes Jahr ist er mit meinem Vater zusammen da gewesen. Da sind auch viele Hersteller gar nicht, die wir haben. Also eigentlich ist das für uns in Mailand gar nicht so das große Thema. Da geht es wirklich auch nur so um diese Trends. So, was gibt es eigentlich?
Wie kommt das, dass aus Italien immer die Trends? Es ist ja bei der klassischen Herrenmode zum Beispiel auch so. Kommt ja auch immer alles aus Italien.
Ja, kann ich dir nicht sagen, woran das liegt. Keine Ahnung.
Vielleicht sind halt das Italiener, so
Trendsetter, Nee, aber das ist wirklich interessant. Also ich weiß auch nicht, woher so Trends kommen. Ob das heute auch viel mit Influencer, mit Instagram, Facebook, mit den ganzen sozialen Medien irgendwie was zu tun hat. Einer fängt an und macht irgendwas und der nächste sagt, boah, geil, das habe ich bei dem und dem gesehen und irgendwann brechen die Sachen total aus.
Dann geht's viral, ja.
Ja,
manche Trends versteht man nicht.
Ja,
nee, genau wie Six nicht. Seven.
Ja,
nee. Ja, das ist mir so.
Ist so, manche Dinge so muss man auch Gott sei Dank nicht verstehen, die da, aber es ist schon interessant, ja. Also wirklich, ist schon ein cooles Thema.
Ja, und gibt es aktuell so einen Trend, wo du sagst, kann ich gar nicht verstehen? Du hast jetzt gerade schon mal gesagt, Cord, aber das Cord hast du ja selber jetzt in der Wohnung stehen.
Also Cord finde ich total geil, weil meine Mutter sagt auch immer, das war sowas, ne? Das haben wir damals in unserer Jugend, war Cord irgendwie und dann so in den 90ern, 2000ern ist dann wieder gesagt, oh Gott, das ist ja so veraltet alles. Ja. Das wollte keiner mehr und jetzt kommt das alles wieder. Aber es gibt Trends, die sind für mich eine Katastrophe. Gold, das ist auch sowas. Gut, aber das ist auch total Geschmackssache, ob man das toll findet oder nicht. Aber Gold ist halt auch ein Riesenthema. Goldene Füße, goldene Griffe sind auch so Sachen, naja. Manche mögen es, manche finden es furchtbar. Ich finde es furchtbar, aber alles Geschmackssache.
Ja, kommt ja auch immer drauf an, wie der Rest der Wohnung dann.
Ja.
Also
ja.
Bei uns ist zum Beispiel sehr viel so Weiß, Silber.
Mhm. Ja.
Aber jetzt würde zum Beispiel meine Verlobte sagen, sie will mehr Gold.
Ja.
Aber du sagst wieder, schrecklich.
Ja, das ist total Geschmackssache.
Ja.
Und das ist auch völlig okay. Also ich habe jetzt mal, mein Lebensgefährte hat jetzt mal gesagt, der hatte Urlaub den einen Tag Überstunden abgebaut und dann hatte einer von unseren Monteuren abends angerufen und sagt, hier Jana, ich bin krank, ich kann nicht, ich kann morgen nicht kommen. Und dann sagte er dann so ganz spontan, ach, weißt du was, ich fahre morgen mal mit. Und dann haben wir das so geklärt, so versicherungstechnisch natürlich, dass das passt, ne, weil okay, ist ja auch immer so eine, und dann ist er mitgefahren und war mit unserem Ingo, einen von unseren Monteuren, dann den Tag unterwegs. Der kam wieder den Abend, ich habe den, glaube ich, noch nie so glücklich gesehen. Der hat gesagt so, und jetzt habe ich das mal gesehen, was dann im Endeffekt aus dieser Planung auf Papier, was die Monteure auch dabei haben, wie das dann im Endeffekt aussieht, wenn es da steht. Und er hat gesagt, das ist total geil, du kommst da rein, die Leute sind total glücklich, die kriegen ihre neuen Möbel, da haben die sich drauf gefreut, da haben die sich drauf vorbereitet, das war kein Schnellkauf, keiner kauft bei uns schnell. Das sind wirklich Sachen, wo dann irgendwie auch irgendwas dahinter steckt, wo die Leute sich drüber Gedanken gemacht haben. Und ich fand das so schön, wie er dann abends da stand und sagte, boah, das ist so geil, also das ist so toll, da bei den Leuten mal in die Häuser reinzugehen und sich das mal anzugucken, wie sieht das dann im Endeffekt aus, weil das ist der letzte Schritt. Er arbeitet bei der Bank normalerweise auch, ne? Und er sagt dann immer, natürlich, das ist wichtig und sowas, aber ich sehe nicht, was ich am Ende vom Tag gemacht habe.
Ja.
so jemand bei euch, ein Möbelmonteur, der ist der letzte Schritt, der sieht, was da im Endeffekt bei rausgekommen ist. Und er war da total hellauf begeistert von. Und ich fand das total schön, dass das so mit. Und er hat gesagt, wenn noch mal jemand ausfällt, ich habe Urlaub, ich komme wieder mit. Das hat so einen Spaß gemacht. Ja. Und das ist wirklich, wo wir dann auch sagen, okay, wir machen einiges richtig. Also es ist eine tolle Branche, ein wahnsinniger Zusammenhalt. Also das muss man auch sagen. Wir gehören da einem Möbelverband an, der EMV, der Europäische Möbelverbund, wo ganz viele Häuser in der Umgebung auch mit drinne sind. Und wir arbeiten alle zusammen, man tauscht sich aus. Also es ist nicht so dieses Konkurrenz, wie man sich das vorstellt, sondern man trifft sich auf den Messen, man unterhält sich. Ich weiß nicht, ob du den Möbeljäger kennst in Göttingen.
Nee.
Das ist zum Beispiel auch ein EMV-Haus und der Bernd Jäger, der Chef und seine Frau, die Gül, die sehen wir auf den Messen immer wieder. Da wird sich gedrückt, dann wird sich unterhalten, wie läuft denn das bei euch? Die haben auch ähnliche Produkte dann wie wir und könnt ihr uns da noch Tipps geben? Wir geben denen Tipps und das ist schön. Das ist eine tolle Branche. Die Vertreter, die da ihre Möbel vorstellen von den verschiedenen Herstellern, die siehst du immer wieder auf den Messen. Es sind immer die gleichen Leute. Man isst abends zusammen. Es ist einfach ein schöner Zusammenhalt. Also es ist wirklich eine tolle Branche. Also,
ja,
ist
schön, dass du da so von schwärmst.
Ich bin jedes Mal wieder begeistert, auch wenn mein Papa sagt, oh, ich fahre auf die Messe, sage ich immer, ich will mit.
Ja.
Weil du siehst die Leute mal, du kannst dich da austauschen und sowas. Und wir haben einen, den sehen wir auch immer, der ist auch wirklich interessant. Der ist über 90. Der hat früher ein Möbelhaus gehabt und mein Papa und er, die mögen sich total. Die gehen dann immer abends noch essen und tauschen sich aus und so. Und das ist einer, der kommt da auch nicht mehr raus. Der sagt, ich bin jetzt über 90, der ist trotzdem auf jeder Messe anwesend. Der ist trotzdem täglich in seinem Haus und guckt, dass das alles funktioniert. Er sagt, ich liebe das einfach. Der Möbelhandel ist mein Leben und ich will da gar nicht mehr aufhören. Deswegen, wenn wir den sehen auf den Messen, dann sind wir immer schon so, oh schön, der ist ja immer noch da.
Lebt noch.
Ja, der wird gar nicht mehr auf. Claude heißt der. Der ist total klasse.
Mega.
Ja. Also das ist wirklich was, wofür man, glaube ich, aber auch so ein bisschen brennen muss. Sonst kann das nicht funktionieren.
Hm.
Ja.
Was ja gar nicht brennt, sind Wasserbetten.
Nein.
Zum Beispiel.
Wasserbetten, wir haben nicht eins.
Nee, gar nicht mehr.
Nee, also das ist einfach kein Thema mehr. Also wenn man sich allein den Aufwand mal anguckt, jetzt hat ein Kunde bei mir angerufen und hat gesagt, oh, Frau Hemel, ich habe ein Wasserbett, ich kriege jetzt bald mein neues Bett von euch, was mache ich denn jetzt damit? Da sind wir dann den nächsten Tag mit einer Pumpe, die hatten wir uns dann bei einer Firma in Frielendorf geliehen, bei einer Schreinerei, weil sowas haben wir gar nicht mehr.
Ja.
Sind dann zu diesem Kunden hin und haben dem geholfen, das Wasserbett auszupumpen. Einfach dieser ganze Aufwand, der dahinter steckt, der hat dann auch gesagt, das ist, nee, keine Lust mehr drauf. Also, das macht auch keinen Spaß. Also
der Trend ist auch wirklich komplett gestorben.
Ist vorbei, wir haben nicht eins mehr. Das, was jetzt total Thema ist, sind Boxspringbetten. Ist
auch lange,
nicht,
ne?
Ja, ist auch nicht meine Welt. Ich bin Fan von Polsterbett. Ganz klassisch mit Matratzen und Lattenrost. Aber viele mit diesen Boxspringbetten ist ein totales Thema, ja. Also wir haben fast nur noch Boxspringbetten.
Ja, wow.
Ja.
Und kannst du schon einschätzen, welche Trends so bald vielleicht kommen werden?
Schwierig. Also ich glaube, dass immer mehr jetzt auch zur Farbe gegriffen wird. Da bin ich mir sicher, weil das ist sowas, was man auch auf den Messen und so immer jetzt beobachtet. Alles wird irgendwie mit Farbe jetzt gemacht. Und ich finde das total toll. Also auch Betten dann in Rot. In rosa. Also ich glaube, dass Farbe ein großes Thema wird zukünftig und dass auch das Leder immer weniger wird. Mhm. Da bin ich auch von überzeugt, weil fast alles nur noch mit Stoff gemacht wird. Ja.
Ja, wahrscheinlich auch so einen ethischen Aspekt wahrscheinlich auch bei vielen Kunden mittlerweile, oder? Dass sie sagen, hey, ich will gar kein Echtleder mehr haben.
Ja, das ist auch dieses Vegane, was immer mehr kommt und Tierschutz und Nachhaltigkeit und da ist das auch Thema. Also ich gehe mal davon aus, dass das mit dem Leder auch irgendwie so vom Gefühl her weniger wird mit der Zeit. Ja
das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja.
Jana, du bist ja jetzt auch mit deinem Bruder so ein bisschen im Generationswechsel, kann man so sagen. Was mich vielleicht noch interessieren würde, Stand jetzt, wie euer Möbelhaus aufgestellt ist zu, ich sag mal so in 5 bis vielleicht 15 Jahren. Was denkst du, wird für euch einfach auch wichtig sein, auf welche Sachen ihr Wert legen müsst? Gerade jetzt vielleicht auch im Bereich der KI, wo die Vergleichbarkeit noch mehr kommt. Hast du da so eine Einschätzung?
Also ich glaube nicht so richtig an diese KI, weil es tatsächlich, also ich glaube schon, dass einem das in vielen Bereichen wirklich weiterhelfen kann. Aber ja, bei uns, ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht ist das auch, weil es gerade so ein bisschen kommt, aber dass uns das mit den Werbungen und sowas, wir haben das ja zwischenzeitlich schon mal versucht, so Werbung und sowas mit KI zu machen. Mhm. Aber ich finde einfach, im Moment, so wie es jetzt ist, du siehst es einfach und du musst es immer kennzeichnen. Und es ist viel schöner, wenn du es irgendwie selber so ein bisschen machst. Also ich glaube aber, dass uns so in den nächsten 5 bis 15 Jahren, ich glaube, dass mein Bruder und ich auch auf andere Dinge so ein bisschen Wert legen, die unsere Generation vielleicht so ein bisschen mitbringt, was der älteren Generation auch so ein bisschen fehlt. Also keine Frage, mein Vater, seine Schwester, die haben das alles jahrelang so erfolgreich gemacht und das auch zu Recht. Aber ich glaube, dass so manche Dinge auch einfach so ein bisschen veraltet sind, wie die das machen. Also es fängt schon an beim Sie. Es ist so ein, was für meinen Bruder und mich ist das gar kein Thema.
Okay.
Also mein Vater und seine Schwester lassen sich nach wie vor siezen und siezen auch die Kollegen. Das ist sowas.
Ach so, auch untereinander die Kollegen.
Untereinander, okay. Ja. Kollegen, die schon seit 30 Jahren bei uns sind.
Ja.
Das ist für mich so irgendwie, für mich war das von Anfang an klar, gestern hat ein neuer Kollege bei uns angefangen im Verkauf. Dem habe ich gleich gesagt, ich bin Jana. Für uns ist das irgendwie, wir sind eine andere Generation.
Ja.
Das sind so Sachen, die werden sich verändern. Und so generell das Miteinander auch mit unseren Angestellten. Ich finde, dass man die in viele Dinge viel mehr mit einbeziehen muss. Weil die sind die, die täglich auf der Freifläche rumlaufen. Und als Geschäftsleitung, du sitzt dann zusammen und du machst Pläne. Wie könnten wir das machen? Wie können wir das machen? Du planst das ganze Organisatorische. Also ich glaube, dass wir viel mehr mit denen zusammenarbeiten werden, als das vielleicht die Generation vor uns gemacht hat. Weil da wird viel auch noch so verheimlicht und erstmal so dann gesagt, wenn es halt so ist.
Ja.
Und das sind so Sachen, die finde ich in der heutigen Zeit falsch. Also, weil ich finde, das sind die, die den ganzen Tag draußen sind. Die sehen das. Die sehen, was guckt sich der Kunde an. Die sehen viel mehr, als wir vielleicht sehen. Und ich finde das auch richtig, die viel mehr mit einzubeziehen. Ich glaube, das wird sowas, was wir auch verändern werden in der Zukunft, auf jeden Fall. Das sind so kleine Aspekte.
Ja, viel Mitarbeiter einbeziehen finde ich ein cooler Punkt, weil wir merken das auch immer wieder, wenn wir dann zum Beispiel irgendwelche Workshops oder Meetings haben mit der Geschäftsleitung.
Ja.
Und hört sich dann immer alles super an. Und dann ein paar Wochen später, ein paar Monate spricht man dann mit den Leuten, die es auch, also den normalen Mitarbeitern, die es tagtäglich umsetzen.
Ja.
Und dann kommen Sachen raus, so, so läuft das gar nicht bei uns ab.
Ja.
Das ist was ganz anderes oder ganz andere Sachen sind wichtig.
Ja.
Dass einfach die Geschäftsführung gar nicht auf dem Schirm hatte, weil sie es aus einer anderen Brille berücksichtigt. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil die Mitarbeiter meistens viel näher dran sind an den tatsächlichen Kunden und an den tatsächlichen Problemen.
Ja, finde ich auch. Und gerade wenn Leute neu angefangen haben, das Thema hatten wir erst gestern, ich finde, das ist so viel wert, weil man ist ja nach so vielen Jahren, wir jetzt vielleicht noch nicht, aber auch so mein Vater und meine Tante, die sind so, man ist ja auch so stallblind nach so vielen Jahren. Ja, wir haben das schon immer so gemacht und das hat gut funktioniert. Ja. Warum sollen wir das verändern? Ne? Ja. Aber ich glaube, dass das auch viel, auch mit der Digitalisierung, sich so viel verändern wird. Wir haben das ja jetzt selber gemerkt, so Werbung machen mit Printmedien ist kaum noch ein Thema. Also wir machen jetzt viel mehr online über Anzeigen, über Instagram und über Facebook und wir haben gerade einen eingestellt für Social Media,
mega.
Weil das vorher auch Papas jüngste Schwester gemacht hat, die mit dem Laden ist, mit der Werbung halt zusammen. Und die ist ja auch selber Mitte 50, die sagt auch, das ist einfach eine andere Welt.
Ja.
Und da haben wir jetzt einen eingestellt, wo wir dann auch gesagt haben, wir müssen das ganz anders machen, da ein nacktes Sofa zu fotografieren. Die Leute sehen das nicht so, wie wir das sehen. Die sehen da irgendein Sofa und viel mehr Menschen mit drauf und so ein bisschen irgendwie. Das sind alles Sachen, die werden sich noch verändern. Da bin ich mir sicher.
Also wir wollen jetzt mehr auch richtig Content machen.
Ja, wir wollen viel mehr mit Digitalisierung und viel mehr auch so eine Reichweite nutzen. Deswegen war das hier mit dem Podcast eigentlich eine ganz gute Sache, auch so für uns, weil das ist ja auch die Zukunft digital. Ja. Also absolut. Ne? Ja.
Ja, also das ist ein cooler Startschuss. Also lohnt sich dann auf jeden Fall mal euren Account anzuschauen.
Ja.
Und den dann auch weiter zu verfolgen, um zu sehen, was da in Zukunft dann gezaubert wird an
Content. Ihr dürft gerne folgen.
Ja. Mega.
Ja.
Cool, Jana. Dann, ich würde sagen, das war ein cooles Gespräch. Danke erstmal für deine Einblicke vom Unternehmen.
Ja.
Und auch generell mal so von den Trends, was so ansteht und generell, wie das alles so abläuft. Und dann würde ich sagen, dass man dir auf jeden Fall immer bei Instagram folgen sollte.
Ja, bitte.
Um die Reise weiterhin zu verfolgen.
Ja.
Und wer jetzt aktiv vielleicht neue Möbel sucht oder sich einfach mal beschnuppern lassen möchte, auf jeden Fall dann auch in Frielendorf.
Ja, bitte.
In Frielendorf alle
herzlich willkommen. Und ihr kriegt auch einen Kaffee, wenn ihr dann das nächste Mal mal kommt. Trinken wir mal bei uns einen Kaffee.
Ja, sehr gerne. Mega. Cool, Jana. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Gerne.